Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Doppelt hält besser, Denise, Thomas. Erstmal einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, Felix.
Servus, Gude und hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und Felix, Denise, Wunder gibt es immer wieder. Zwei Tage ist einer im Amt und schon den ersten Sieg eingefahren. Ist das nicht der Wahnsinn? Ein Wunderheiler. Anders kann man das ja gar nicht nennen. Oder wie kriegt man das hin?
Neue Impulse, neuer Elan.
Vielleicht ein nettes Frühstück ausgegeben zum Einstand. Kann ja auch sein. Gibt ja Leute, die machen sowas, wenn sie irgendwo neu sind. Die bringen ein Weißwurstfrühstück mit. Schön Brezen für alle und wahrscheinlich hat das gebracht.
Man muss aber dazu auch sagen, dass ja die letzten Spiele vom EV Landshut jetzt ja trotzdem nicht schlecht waren, sondern die waren gut und sie waren nah an dem Sieg dran.
Es war nicht so deutlich wie bei dem Tabellennachbarn auch selbst, sagen wir mal so. Aber unterm Strich, es war halt jede Menge Pech am Stiefel. Jetzt musst du dir die Frage stellen, grundlegend so viel anders hat er ja gar nicht gemacht. Außer André Hult auf dem Flügel, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, aber.
Nein, aber es ist schon eher so dieser Impact von außen. Es kommt nochmal jemand Neues mit in die Kabine rein und du musst ja auch immer denken, es kommt ein neuer Trainer mit einer anderen Spielphilosophie und alles wird auf Null gesetzt. Da ist die letzten 18 Spiele oder was es waren, egal was passiert ist, jeder startet bei Null. Ein Rookie startet bei Null und ein André Hult, Marco Pfleger, die starten alle bei Null, die müssen sich jetzt alle wieder ihren Platz erkämpfen. Und da, du pushst dich gegenseitig und ich glaube, manchmal schadet das vielleicht auch nicht, einfach nochmal den Impuls von außen zu bringen, einen neuen Trainer zu bringen. Und jetzt werden wir einfach mal sehen, also ich würde den Sieg tatsächlich nicht zu hoch hängen, weil ja zwei Tage im Amt, ich glaube, die hatten ein oder zwei Trainings miteinander, da kannst du jetzt spielerisch noch nicht deine Handschrift mit reinbringen, aber es war ansehnlich, sie hatten jetzt endlich mal das Glück auf der Scheibe, die Spiele dann halt auch mal zu gewinnen und sich nicht wieder die Wurst vom Brot nehmen zu lassen. Und am Ende des Tages zählen halt einfach die drei Punkte. Ein Spiel geht 60 Minuten und am Ende gibt es immer drei Punkte. So.
Ja, wenn es 65 Minuten geht, gibt es nur zwei Punkte.
Ja, aber.
Oder für den anderen einen.
Ja, aber wir haben kurz vor Weihnachten. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir das Phrasenschwein noch ein bisschen voller kriegen. Ja. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen uns ranhalten. Deswegen darf das auch mal sein. Und ja, jetzt einfach mal abwarten, was Heiko Vogler dann wirklich aus Landshut zaubert. Ich glaube, das Potenzial ist da. Er hat spielerisch auch die Basis. Aber tatsächlich würde ich den Sieg jetzt erstmal nicht zu hoch hängen.
Ja, gut, immerhin war es gegen Frankfurt. Das musst du trotzdem erstmal schaffen. Und die nächsten Spiele, Freitag in Tölz, Sonntag zu Hause gegen Krimmetschau. Wird jetzt auch nicht einfach, also gerade auch gegen Krimmetschau.
Naja, da wird es auch nicht. Felix?
Ja, vor allem richtungsweisende Spiele. Wenn Landshut da gewinnt, dann sind sie an Krimmetschau mit dran, können mit Tölz einen direkten Verfolger hinter sich lassen oder einen direkten Konkurrenten definitiv hinter sich lassen. Also wichtiges Wochenende da. Also da musst du eigentlich aus Landshuter Sicht jetzt mit 6 Punkten rausgehen. Das ist ganz klar.
Und so eine Tabelle lügt ja selten. Also es gibt ja gar nicht mehr so viele leichte Gegner aus Landshuter Sicht, wenn man sich die Tabelle denn mal ehrlich anschaut. Das ist das eine.
Generell keine leichten Gegner.
Gibt es sowieso nicht, außer, wie gesagt, naja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber den haben wir ja im Eishockey leider nicht mehr. Aber Spaß beiseite. Nein, der Start ins Spiel, der war natürlich auch höchst unglücklich. Also da lief auch nicht viel. Also wenn du da, naja, gegen Frankfurt, gegen eine, naja, eigentlich Top-Mannschaft trotzdem schnell so hinten liegst, dann kommen dir auch so Gedanken, so wie, oh Gott, geht das jetzt schon wieder los. Aber Gott sei Dank, sie haben sich gefangen und ich glaube, der Bo Schubert, der war nach dem Spiel ganz schön angefressen genug. Also ich glaube, die haben sich das einfacher vorgestellt.
Ja, aber da hat Landshut jetzt endlich mal wieder Moral bewiesen.
Ja.
Du kriegst innerhalb von 2 Minuten 2 Gegentore, schüttelst dich mal ganz kurz und gleich 50 Sekunden später direkt mal den Anschlusstreffer, was für die Moral natürlich super, super wichtig ist. und schaffst es dann im dritten Drittel tatsächlich aus der Kabine zu kommen, den Druck nochmal zu erhöhen und Frankfurt wirklich im eigenen Drittel so ein bisschen einzuschnüren und dann gehen die Scheiben halt zum Glück auch endlich mal rein und das ist das, was Landshut jetzt gebraucht hat und darauf müssen sie jetzt aufbauen. Das ist jetzt vielleicht aber auch der Vorteil für Landshut, dass sie jetzt nicht allzu lange warten müssen, um den nächsten Contest zu haben. Jetzt den Schwung mitnehmen und dann werden wir sehen.
Ja, und Stichwort Moral, den kann man im Bayerischen etwas weiter nordöstlich auch noch ganz gut brauchen. Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen, neue Impulse setzen. Was kannst du jetzt noch tun? Was macht man denn in Selb? Ich fand den wichtigsten Impuls, der kam tatsächlich von ganz, ganz außen, nämlich von jenen, die in der Halle gar nicht dabei sein durften, nämlich von Fans. Also da wurden wirklich Support gezeigt, da wurden Fahnen geschwenkt, da wurden Busse empfangen, da wurden Transparente, Positive aufgehängt. Wir hatten es letzte Woche auch von anderen Vereinen oder von Einzelnen, die es da vielleicht ein bisschen in die andere Richtung übertrieben haben. Hier hörst du nichts Böses, hier hörst du nichts, dass sie sagen, ach, die Vollidioten, die können ja gar nichts oder welche, die sich da vom Verein abwenden. Im Gegenteil, die stärken dem Team den Rücken und genau das ist das, was du jetzt brauchst. Wir haben letzte Woche auch...
Ja, nee, mach weiter.
Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, die Kooperation, die fand ja dann erstmal nur noch auf dem Papier statt. Guckst du gestern, waren plötzlich 4 komplett neue in dem selber Line-Up. Also 4 andere Spieler aus Bietigheim. Gut gebracht hat es dann letzten Endes mit einem 12:3 nichts. Also wenn du da dein erstes Spiel als du Braver machst im selber Kasten und du fängst da gleich mal 12, so einen jungen Kerle ist dann auch nicht lustig.
Ja, aber jetzt erstmal kurz zurück zu den Fans. Mhm. Die genießen dieses Jahr DEL2 natürlich absolut. Genauso wie die Spieler. Du weißt nicht, was nächstes Jahr ist, ja. Ob du nächstes Jahr noch die Chance hast, DEL2 zu spielen. Wenn man jetzt gerade das einfach mal rein sportlich sieht, sieht es eher schlecht aus. Deswegen kosten die da natürlich jede Minute aus, die sie das noch mitnehmen können. Und zu Leon Dubrava, ja, fängt sich 12. Du musst es aber auch anders sehen. Jeder andere Torhüter wäre nach dem 6. spätestens rausgegangen. Und Leon Dubrava darf zu Ende spielen. Das ist für mich auch nochmal ein Zeichen, dass du, klar, du kannst so einen jungen Menschen mit 12 Dingern auch echt kaputt machen. Aber ich fand es sehr bemerkenswert. Er spielt seine 60 Minuten durch und selbst schießt auch im dritten Drittel noch ein Tor. Also die geben sich nicht immer kampflos auf. Das Wochenende hat jetzt... Ja.
Du darfst die 12 Tore aber auch nicht nur auf Dubrava schieben. Ne?
Nein.
Es gibt auch noch ein paar Vorderleute.
Richtig. Nein, nein. Also dass das nicht nur ausschließlich an Leon Dubrava lag, ist klar. Vor allen Dingen, weil man Sonntag eine ähnlich hohe Niederlage kassiert hat ohne Leon Dubrava, dass es dann nicht am Torhüter liegt, liegt auf der Hand. Aber das Wochenende hat halt jetzt einfach 30 Gründe aufgewiesen, warum Selb irgendwie noch ein bisschen aktiv werden muss. Du hast jetzt mit Evan Wenninger einen guten Goalie nach Banska
bis Bistrica.
Bistrica, danke. Lustige Geschichte, die habe ich tatsächlich sogar schon live gesehen, Champions Hockey League in München damals. Ja, deswegen waren die mir direkt bekannt, aber den verlierst du. Jetzt wird aber auf deinem Gehaltszettel eine Position frei. Und ich glaube, das sollte man jetzt nutzen, um nochmal dieses Gehalt anderweitig vielleicht in ein oder zwei Spieler, ich würde es eher in zwei Spieler investieren, einfach um die Kaderbreite noch ein bisschen wieder herzustellen. Jetzt haben sie von Füssen noch Daniel Schwamberger verpflichtet.
Lindau.
Natürlich Lindau, nicht Füssen. Lindau.
Ist auch da unten.
Ja, genau.
Ich
wusste Oberliga ziemlich weit unten an der Grenze. Aus Lindau selbstverständlich. Daniel Schwamberger, 26 Stürmer. Bringt jetzt auf jeden Fall, ob der jetzt halt den spielerischen super Einfluss hat, aber es bringt auf jeden Fall mal Kadertiefe und das ist das Wichtige gerade.
Ich weiß nicht, also ich stelle die Frage gerne mal offen in die Runde, hättet ihr das gemacht? Also wenn du einen Top-Torhüter zwar mit Kontingentstelle wie Wenninger hast, am Anfang las es sich ja so, ja, es hat sich für den Spieler super ergeben, eine Karriereleiter hochzugehen, so hieß ja auch die offizielle Pressemitteilung, der selber, ja, super, wollten wir nicht im Wege stehen. Dann aber in dem offiziellen Statement vom Verein hat man dann ja gesagt, man ist proaktiv auf den Agenten, seinen Agenten zugegangen und hat dann gesagt, ne, wir wollen was anderes probieren. Wenninger hat das akzeptiert, gesagt, ja, okay, passt schon. Aber jetzt setzt euch mal in die Lage. Ihr seid der Manager des Teams, hättet ihr ihn gehen lassen? Also ich sage nein.
Was willst du denn aber machen, wenn der Spieler mit seinem Kopf vielleicht schon bei dem neuen Club ist? Liefert er wirklich ab?
Aber wenn es so war, dass man vorher gesagt hat, ich gehe proaktiv auf den Spieler zu und sage deinem Agent, such dir was anderes, weil wir wollen was Neues probieren, dann hattest du ja noch keinen neuen Club.
Aber Thomas, da muss ich jetzt tatsächlich einfach mal auf deine Frage eingehen. Ja, ja, weil du hast mit Weidekamp einen ebenbürtigen Torhüter, der das Pensum von Wenninger schon auch mitgehen konnte, vom Niveau her. Du hast zwei Kooperationspartner und du hast 5 Ausländerlizenzen und jeder weiß, ein Ausländer ist teurer wie ein deutscher Spieler und du setzt im Endeffekt jedes Wochenende Geld auf die Tribüne, weil du es vom Reglement her nicht darfst. So, also musst du da ausdünnen. Und jetzt erklär das mal einem Spieler, okay, wir verpflichten mit Lukas Wandhoch eine 5. Kontingentstelle und Brad Ross oder so schmeißen wir jetzt da raus. Und also ich finde den Weg tatsächlich richtig nicht verständlich. Sagen wir es so, es ist verständlich und ich hätte es ähnlich gemacht. Du musst irgendwo jetzt einfach Salary Cap sparen, das an anderen Stellen dann einsetzen, um deinen Kader breiter zu kriegen. Du hast Torhüter, mit denen du arbeiten kannst, die DL2-Niveau haben. Ja, also für mich schon eine schlüssige Entscheidung.
Sie werden sich definitiv was dabei gedacht haben. Und,
das setze ich mal voraus.
Das hat meine
Meinung. Das setze ich jetzt ganz stark voraus.
Grundsätzlich, wenn ich mich über irgendwas aufrege, sagt das meine Mama auch immer. Die werden sich schon dabei was gedacht haben.
Immer. Ja.
Und man weiß ja immer nie zu 100%, was ist alles gelaufen? Gab es noch andere Sachen? Was fließt mit hinein? Ja. Das ist ja alles immer das ganz große Gesamtpaket. Und wenn man dann das Gefühl hat, man braucht die Veränderung und wenn du schon das Gefühl hast, du brauchst die Veränderung, dann musst du eigentlich reagieren.
Gut, am Ende, jetzt um bei der Phrase zu bleiben, das Denken soll man Pferden überlassen. Ich sage jetzt mal so, du gehst als Aufsteiger hoch und du weißt, du gehst wahrscheinlich sowieso in Richtung Playdowns. So. Ganz ehrlich, so wie sie sich die letzten Spiele präsentiert haben und größten Respekt vor der Art und Weise, Felix hat gesagt, im dritten Drittel schießen sie noch ein Tor, also sie geben sich nie auf, sie zeigen wirklich Herz und sie sind wirklich mit der Sache dabei, also das mal ganz, ganz abgesehen davon. Aber was brauchst du jetzt? Du musst im Prinzip damit rechnen, ab in Richtung Playdowns, du wirst irgendwann eine Wagenburg-Mentalität haben müssen und was brauchst du dann in den Spielen? Dann brauchst du wirklich einen starken Goalie, der dir dann Spiele gewinnt, ich hätte darauf gesetzt, aber Gott sei Dank ist es ja ein freies Land.
Ja, nee, du brauchst jetzt meines Erachtens erfahrene Spieler, erfahrene DL2-Spieler. Ja. Ich würde mal sagen, im Alter Ü33, die sich nicht scheuen, auch mal dahin zu gehen, wo es wehtut.
Und da haben die genug von.
Ich rede von defensiven Play-Down-Monsters dann. Ja. Aber wirklich defensive Spieler, weil wenn ich mir die Spiele der Saison anschaue, bei jeder Partie, wo Selb mit dabei war, wurden mindestens 5 Tore geschossen. In keinem Spiel sind weniger als 5 Tore gefallen und meistens waren es Richtung 7, 8 oder mehr. Und leider immer auf selber Seite. Also du musst da jetzt wirklich gucken, dass du deine Defensive in den Griff kriegst mit Torhüter plus ja mindestens mal 5 vernünftige Verteidiger, um dann in der Playdown-Serie nicht komplett unterzugehen.
Aber das Lustige, in dem Moment, wo du sagtest, du brauchst Spieler, die in der Defensive dahin gehen, wo es wehtut, hatte ich sofort ein Bild von Brad Ross vor mir. Sorry, ging nicht anders.
Ja, aber eine Schwalbe macht keinen Sommer.
Boah! Ich erhöhe jetzt mal auf 30 Euro.
Im Chat wird übrigens deine Bemerkung diskutiert, dass Weidekamp auf einem Niveau wie Wenninger ist. Das sehen sie nicht so.
Du warst.
Ja, ich war's. Das Ich kann nur nicht, also wenn die Leute noch im Chat drin sind, dann gerne mal, welchen Aspekt sie nicht sehen. Ich finde tatsächlich, klar, Wenninger, der macht halt dann nochmal den einen Übersave mehr, aber vom Stellungsspiel her, vom Bewegungsablauf her, ich kann nicht immer nur anhand der harten Fakten gehen, wie viele Tore jemand gefangen hat, sondern wirklich Spielverständnis, Spielüberblicke, wann safe ich die Scheibe, wann lasse ich die Scheibe weiterlaufen. Das sind ja alles so Faktoren, die muss man da ja mit reinspielen. Vielleicht in der Zeit, wo ich jetzt meinen Monolog führe, ist vielleicht der Kommentar schon gekommen, was tatsächlich in dem Fall nicht so gleich ist wie Wenninger. Ich gehe da gerne drauf ein und gehe da gerne in die Diskussion. Dafür ist Twitch da. Nur das bräuchte ich vielleicht ein bisschen präziser.
Es geht einfach von der Statistik her 5% weniger Saves und im Schnitt ein Tor mehr pro Spiel kann man nicht gleichsetzen mit einem Wenninger. Und Thomas gibt er dir recht, einen deutschen Goalie auf dem Niveau von Wenninger zu finden und dabei nicht das Budget überlasten, dürfte schwierig werden.
Vor allen Dingen in der jetzigen Situation. Es ist ja auch tatsächlich nichts auf dem Markt. Also das muss man ja dann auch noch sehen. Letzten Endes, wenn du am Ende des Tages in der Kabine sitzt und du fragst dich als Management, ja, haben wir alles dafür gegeben, haben wir jede Stellschraube versucht zu ziehen, hätte man vielleicht dann doch sagen können, naja, hätte ich nicht das und hätte ich nicht jenes gemacht. Es hilft nichts. Also hinterher ist man immer schlauer. Wie gesagt, Gott sei Dank kann man kontrovers diskutieren. Ich hätte ihn behalten, Felix hätte ihn weggegeben. Denise macht unparteiisch. Aber um mal den Übergang zu schaffen, von der depressiven Stimmung im Tabellenkeller, die ARD hatte doch mal diese Fernsehlotterie, da dieses einen Platz an der Sonne. Da hockt jetzt Ravensburg. Und die freuen sich einen Ast. Und zwar zu Recht. 7 Siege am Stück. Jüngst jetzt ein Shutout für Jonas Langmann. Sie haben die meisten Tore. Sie haben einen leichten, soften Umbruch dann hinter sich. Sie haben gestern, glaube ich, keine einzige Strafe gekriegt, wenn ich es jetzt richtig weiß. Also auch da sind sie mehr als vorbildlich. Und sie fliegen einfach auf einer Welle, wo du sagst, naja, die haben es ja auch einfach. Weil schau mal, wer da oben noch so steht. Frankfurt, da lastet natürlich der Druck drauf, da sagst du, du darfst aufsteigen, du musst aufsteigen, ein Stück weit. Kassel wollen selber natürlich dahin, wo sie schon mal waren, nämlich ins Finale. Das heißt, sie dürfen zwar nicht hoch, aber der gewisse Druck ist trotzdem da. Ravensburg kann völlig frei aufspielen und das tun sie auch gerade.
Die spielen absolut gerade grandios und das sieht man auch auf dem Eis in der Tabelle und auch wie sie sich geben. Und es gab eine Strafe tatsächlich.
Ja, eine.
Schlag.
Okay.
Fabian Dietz, 9 Sekunden vor Ende.
Dann habe ich da schon abgeschaltet.
Spannend ist auch das Torverhältnis, ähnlich wie die Frankfurter. Da sind sie, glaube ich, noch ein Tick hinter Frankfurt, aber da haben sie ja gegen selben ein bisschen was für das Torverhältnis getan. Was übrigens auch, glaube ich, für Ravensburg gar nicht so einfach ist oder für Kaufbeuren. Man hat das ja bei den Spielern schon gesehen. Die schießen das 10. Tor und freuen sich auch nicht darüber. Und das finde ich genauso fair, wie das Spiel zu Ende spielen, ne? Von selbst.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, gut, du bist immer Sportler durch und du gibst immer dein Bestes. Aber ich weiß nicht, wenn ich nach 20 Minuten, glaube ich, 6-0 zurückliege, meine Motivation ins zweite Drittel zu steigen, wäre, glaube ich, ungefähr minus 10. Aber da wirklich auch immer Hut ab, dass die da immer noch das Beste aus der Situation machen. Und zu Ravensburg, ich finde, die haben sich auch einfach so komplett geräuschlos, einfach so an allem vorbei, ganz, ganz ohne große Geräusche nach oben und die sitzen da jetzt und genießen es einfach. Und ich finde es auch verdient. Ich glaube, ich hatte Ravensburg auf Platz 2 in unserer Saisonvorschau gehoben. Ein bisschen Ahnung scheine ich ja dann doch zu haben. Jetzt einfach mal abwarten. Aber Ravensburg, ich hatte sie vor der Saison auf dem Zettel. Ich habe sie immer noch auf dem Zettel. Und der Kampf da oben, der wird einfach total eng. Du hast mit Dresden, Nauheim, Frankfurt und Ravensburg jetzt da 4 Mannschaften, die relativ in Schlagdistanz sind. Und wo sich eine Niederlage kann bedeuten, dass sich da direkt mal 1-2 Plätze du dich verbessern kannst. Und das ist gerade jetzt in diesem wichtigen Dezember, wo viele, oder in der wichtigen Weihnachtszeit, wo viele Spiele jetzt hat kommen, gar nicht mal schlecht, aber ich glaube, Ravensburg hat die beste Ausgangslage, dann am erfolgreichsten in den Januar zu starten.
Die haben auch einen sehr breiten Kader, was das betrifft. Also die sind jetzt nicht abhängig von einer Reihe, wo du sagst, so, ja, so ähnlich wie in Frankfurt, wo du sagst, die Ruck-Reihe, die Paradereihe, wenn die mal schwächelt, dann ja, dann sieht es da schon ein bisschen anders aus, finde ich. Die konnten natürlich auch ausnutzen, dass die Frankfurter jetzt eine Overtime-Niederlage und eine Niederlage jetzt eben in Landshut haben. Aber unterm Strich, Ravensburg macht da echt einen Top-Job und ich bleib dabei, Stichwort Saisonvorschau, bester Coach der Liga. So langsam ist die Handschrift mehr als erkennbar.
Die ist definitiv erkennbar. Das wird auch gerade gefragt. Rassel wird in Ravensburg aber nicht mal lange Trainer sein, denn DEL oder in eine andere Liga ruft bestimmt.
Das ist ja immer das Elend, was du hast, wenn du so gute, talentierte Leute in deinen Reihen hast, egal ob Spieler, Coaches, Manager oder sonst was, dann wächst du Begehrlichkeiten, das ist klar. Aber ganz ehrlich, wenn er seinen Job da gemacht hat, ich meine, aufsteigen kann er nicht, aber was ist sein Job kurzfristig? Er soll eine erfolgreiche Saison spielen. Du sollst den Standort nach vorne bringen. Tust du das? Und spielst du erfolgreiches, positives Hockey, lockst du Sponsoren an, machst du den Standort für andere, für gute Spieler interessant, egal ob junge oder Kontingentspieler, dann ist das eine Win-Win-Situation. Und klar, eine Karriereplanung von einem Peter Russell, die sieht wahrscheinlich bei allem Respekt für die Liga auch nicht so aus, dass er sagt, alle Ewigkeiten bleibe ich da, sondern was willst du als Sportler? Du willst nach oben.
Mag sein, aber ich glaube auch, dass schon nach Freiburg im Sommer da andere Angebote sicherlich vorlagen und
bestimmt. Hat
sich trotzdem für die DL2 entschieden und für Ravensburg.
Genau, für Ravensburg. Das ist wirklich eine absolute Auszeichnung auch für den Standort. Wenn sich so ein Top-Trainer für dich entscheidet, dann hast du auch was richtig gemacht. So, die 5 Euro bitte überweisen auf mein Konto, liebe Ravensburger. Die Kontonummer folgt dann alsbald. Ja. Und für alle Twitch-Zuschauer, es sieht nur so aus, als wenn der Felix schläft.
Nein, ich habe tatsächlich gerade mal kurz in diesem Internet, was es da wohl gibt, mal kurz geguckt, ob da eine Vertragslaufzeit von Peter Russell drin steht, aber steht leider nicht mit drin. Ich meine aber, dass das, glaube ich, sogar ein längerfristiger Vertrag ist.
Und selbst wenn, es gibt immer Klauseln oder sonstige Dinge.
Tatsächlich hätte er aber auch nach seiner ersten erfolgreichen Saison in Freiburg, hatte er schon Angebote und ist trotzdem in Freiburg geblieben. Deswegen schätze ich ihn als sehr solidarischen Menschen ein, der wahrscheinlich auch einfach zu Verträgen steht. Deswegen war es für mich jetzt sehr interessant zu wissen, wie lang der Vertrag läuft, aber steht leider nicht zum Internet. Ja, Russell ist natürlich ein Kandidat auch für andere Ligen, da braucht man sich nichts vormachen, aber wer die Folge mit Raphael Kapzahn gehört hat, die wissen auch, was sie an ihm haben und ich denke, der Standort, der ist da im Aufschwung, nicht unbedingt im Umbruch, aber im Aufschwung und das weiß auch Peter Russell, auf was er sich da eingelassen hat und wo wahrscheinlich die Reise auch mit Ravensburg so langfristig hingehen kann und vielleicht hat er da aber auch einfach Bock drauf. Ich würde das nicht immer an Erfolgen abhängig machen. Es gibt auch einfach Menschen, die nicht unbedingt die erste Liga brauchen, um mit sich selber im Reinen zu sein. Vielleicht ist Peter Russell so einer, der sich in der DL2 einfach pudelwohl fühlt und mit Ravensburg jetzt einfach die nächsten Jahre bestreiten möchte.
Du meinst aus dem kalten, verregneten Schottland, da ist es quasi ein Eldorado, wenn man im Großraum Bodensee leben kann. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also rein aus der...
Im Sommer hast du einen Bodensee, im Winter hast du die Berge direkt vor der Haustür. Was willst du mehr?
Oder sehr viel Nebel im November am Bodensee. Das kommt auch noch dabei.
Man muss ja nicht immer das Negative sagen. Nee.
Aber es muss auch was Tolles in Dresden geben, was den Goalie Schwendener dort hält. Der hat ja schon frühzeitig verlängert. Wir hatten das letzte Woche jemand, nämlich mit Willi Järvelein, wo gesagt hat, ich verlängere frühzeitig. Jetzt schon wieder ein großer Leistungsträger, der sagt, jawohl, ich bleibe noch länger. Alles richtig gemacht.
Und das ist für Dresden eher untypisch, dass auch so früh kommuniziert wird, auch wenn jetzt sicherlich einige oder die meisten Verträge immer abgeschlossen werden. Dass es dann auch gleich verkündet wird, das ist in Dresden eher untypisch und aber ein starker Rückhalt für die Eislöwen, ganz klar.
Aber ich sehe tatsächlich auch den Trend im Eishockey daran, dass es früh verkündet wird und auch längerfristige Verträge immer typischer werden. Da sehe ich tatsächlich den Trend und mit solchen Verlängerungen, da baust du natürlich auch ein Team auf, wenn du direkt jetzt, wo es quasi schon für die Planung nächste Saison geht, du kannst sagen, John Knack stellt wahrscheinlich jetzt mit Schwendner sicher. Du hast ja einen super Sportdirektor, Trainer, der langfristig bleibt. Und deswegen, du musst halt immer so ein bisschen die Leute aus deinen eigenen Reihen heranziehen, dass die bleiben. Dann kannst du das kommunizieren und dann kannst du damit quasi hausieren gehen und neue Arbeitskräfte oder Sponsoren gewinnen.
Noch mehr Schweden.
Aber es scheint zu funktionieren.
Ja, klar. So. Gibt es eigentlich ein Ikea in Schweden, in Dresden?
Ja, gibt es.
Oh, wunderbar. Also Köttbullar sind ausreichend in Dresden vorhanden.
Und sie haben auch einen schwedischen Mannschaftsbetreuer.
Wow.
Mhm. Die Denise, die ist drin. und ist ja eigentlich auch klar, dass die Schweden nach Dresden kommen. Ich meine, die Hauptfarbe der Dresdner Eislöwen ist blau. Die Hauptfarbe der schwedischen Flagge ist auch, ja nicht Hauptfarbe, aber da ist auch
blau mit drin. Blö-Gold, Blau-Gelb, Gold.
Da ist auch blau mit drin. Dann holst du noch ein bisschen Gelb und dann fühlen die sich wie zu Hause. Deswegen, das ist ganz, also für mich logisch.
Relativ logisch, weil du gerade logisch ansprichst, ist euch aufgefallen, dass jetzt Weißwasser plötzlich anfängt, knappe und enge Spiele zu gewinnen? Sonst war das immer so, Weißwasser hat wahnsinnig gut mitgespielt, auch mal gerne mit 2 oder 3 Toren geführt und genauso wie letzte Saison immer verdammt enge Spiele, immer irgendeinen Weg gefunden, die doch noch zu verlieren. Und jetzt wird natürlich dann auch schon gemosert, 2 Siege, aber nicht die vollen Punkte, muss man diversen Fanforen lesen, nur 4 Punkte. Also Frage, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Ich sage jetzt mal so, ist es halb voll, weil sie Wege gefunden haben, so enge Kisten zu gewinnen. Wir haben uns ja in Tölz schon live ein Bild von den Füchsen machen können und von der Grazie der beiden Quenneville und Garland, die, Statistik, pass auf, 43% aller Tore zusammen erzielt haben. Also wenn sie die beiden nicht mehr haben, dann sieht es ganz, ganz dünner aus. Und jetzt fangen die auch noch an, enge Spiele zu gewinnen. Vielleicht kommen sie doch noch ein Stück weiter nach vorne und haben vielleicht doch nichts mit den Playoffs zu tun. Da haben wir sie ja, Stichwort Saisonvorschau, hingevotet.
Heute ist der 15. Dezember. Thomas, weißt du, wer heute Geburtstag hat?
Ich nicht.
Sören Sturm.
Okay, Denise, bei dir ist das unfair, weil du machst die Instagram-Posts. Aber Denise, weißt du, wer heute 89 Jahre alt wird?
Ja,
du meinst Weißwasser.
Die Lausitzer Füchse wurden heute vor 89 Jahren in Weißwasser gegründet. In irgendeiner Kegelbahn habe ich heute gelesen.
In der Kegelbahn.
Da stand irgendwas mit Kegelbahn, meine ich gelesen zu haben. Ja. Ich hab mir den Post selbstverständlich abgespeichert. Und hier steht drin, am 15. Dezember 1932 gründeten die Jungs von der Osramstraße im Keglerheim von Weißwasser den Verein Eishockey Weißwasser. Und dieses Datum kennt jeder Fan. Das ist nun auf den Tag genau 89 Jahre her.
Osram, das war doch Jupp Heynckes. Der hatte doch immer so eine Glühbirne auf dem Kopf. Weil du gesagt hast, Osramstraße. Andere Sportart, ist schon gut.
Ich habe das da jetzt nur zitiert, also aus dem Instagram-Post hinaus und da wird es raus.
Damals hat man ja auch schon ohne Dach gespielt, quasi in einem Freiluftstadion. Und Stichwort Freiluftstadion als solches gilt ja auch ein Heimspiel vom EC Bad Nauheim. Am Freitag Hessen-Derby vom relativ ausverkauftem Haus. Ja, es war nicht ganz ausverkauft, weil 3.000 durften verkauft werden, Tickets. 3.000 waren auch da. Nauheimer wie Frankfurter, ist klar. Ich frage jetzt nur mal so in die komplette Runde. Ich weiß, Föderalismus in Deutschland ist, wie er ist. Wir machen keinen Politik-Podcast und ich weiß, die Regeln sind, wie sie sind. Aber ist das nicht unfair, wenn die einen vor 3.000 Zuschauer spielen können, nur weil die zwei Seiten eines Stadions so ein bisschen offen sind und es ist trotzdem ein ausverkauftes Heimspiel mit Derby-Atmosphäre und andere spielen Geisterspiele?
Also Frankfurt darf ja auch so mit auch Zuschauern spielen und die haben kein offenes Stadion. Also liegt es schon mal an sich oder per se am Bundesland.
Das ist ja richtig, das bringt der Föderalismus.
Sicherlich auch an den Zahlen. Und wenn man heute gab es vermehrt Nachrichten, in Sachsen bleibt es bis 9.1. weiter ohne Zuschauer, in Bayern bis 12.1. Wenn man das liest und man sieht dann, in Hessen sind Zuschauer, es freut mich für Hessen und für die hessischen Clubs und Baden-Württemberg darf ja auch aktuell noch Zuschauer haben. Ist gut und schön, aber absolut traurig für die anderen, die keine Zuschauer reinlassen können. Und Ich war bei einem Spiel jetzt ohne Zuschauer und es ist gruselig.
Ist ja auch ein Geisterspiel.
Ja. Ja, und die Geisterspiele haben wirklich den Namen Geisterspiele verdient. Ich durfte auch mehr oder weniger in den Genuss kommen. Ob es jetzt ein Genuss war, das weiß ich bis heute nicht. Und das ist echt, ja, es ist eklig, einfach da alleine in so einem Stadion zu sitzen, in so einem großen, das ist Käse und Thomas, zu deiner Frage, ob das fair ist oder nicht. Wenn man hier nach Bayern schaut, Bad Tölz muss vor leeren Rängen spielen, weil sie in der DEL 2 spielen, was eine überregionale Sportliga ist. Garmisch-Partenkirchen, was Luftlinie 30 Kilometer südlich ist,
ausgerechnet.
Spielen in der Oberliga Süd, was keine überregionale Sportliga mehr ist, sondern nur noch eine regionale, und die dürfen wir vor Zuschauern spielen. Da gibt es weder fair und unfair, da gibt es weder Sinn und Unsinn. Wie gesagt, wir sind kein Politik-Podcast, aber ich glaube, dieses Thema spaltet einfach die Sportwelt, das Thema spaltet die Gesellschaft etc. pp. Deswegen will ich da auch ganz, ganz schnell wieder weg. Aber es gibt halt tatsächlich auch einfach absurde Sachen. Mich freut es auch, wie Denise schon gesagt hat, einfach für die Fans von den Standorten, die davon nicht betroffen sind, dass die einigermaßen normal ihr Leben leben können. Das freut mich unheimlich, und allen anderen würde ich es einfach wünschen, und ich wünsche es auch der DEL 2 und allen anderen Sportligen, die davon betroffen sind, weil es verzerrt es halt auch einfach. Wenn du Geisterspiel, ja, vielleicht das Ding in Overtime verlierst, vor voller Hütte gewinnst es vielleicht 30 Sekunden vor Ende und nimmst 3 Punkte mit. Das ist halt immer so, hätte Fahrerkette. Aber ja, hilft halt nichts. Also du hast das, glaube ich, gesagt, Thomas, wir sind hierbei, so ist es. Und ja, so ist es auch.
Aber du wolltest schnell weg aus Bad Nauheim. Ich komme da trotzdem nochmal drauf hin zurück.
Nein, nicht ich auf wollte die weg von Corona.
Ich weiß, nicht auf die Zuschauerdiskussion, sondern mein Top und Flop der Woche hat beides mit den Roten Teufeln aus Bad Nauheim zu tun. Wie habe ich das nur hingekriegt? Ich weiß es selber nicht. Jetzt pass auf. Zunächst mal zum Top. Im Tor gestanden am Freitag hat ein 19-Jähriger, der wurde auch gleich Spieler des Abends, Niklas Lunemann aus der Jugend der Kölner Haie, Wahnsinnsspiel gemacht. Und es sah lange so aus, als käme er sogar mit einer Null davon. Also der hat lange die Null gehalten und hat seine Mannschaft im Spiel gehalten und hat sowas von routiniert und abgeklärt auf dem Eis gestanden, als hätte er nie was anderes gemacht, wie schon bei den großen Jungs auf dem Eis gestanden. Also das war überhaupt keine Schwächung, dass die beiden anderen Goalies nicht mit am Start waren. Und er hat einen Bombenjob gemacht und deswegen mein Top der Woche. Ich schieße aber gleich das Flop der Woche noch hinterher. Eine sehr virale Diskussion rund um das Derby. Die Social-Media-Abteilung von den Roten Teufeln, die macht sonst eigentlich einen super Job, hat aber rund um das Derby das komplette Logo der Löwen Frankfurt einfach mal vergessen, sage ich jetzt mal, oder einfach nicht eingeblendet. Stattdessen, statt dem Löwenkopf, ganz neutral gesprochen, stand da einfach nur ein LF. Könnte auch die Lausitzer Füchse sein. Egal. Ja, aber okay, es war Derby, Löwen Frankfurt. Ich denke mir jetzt bei aller Rivalität echt, so hässlich ist das Logo jetzt auch nicht. Jetzt pack doch das Ding dahin und gut ist.
Nein, da geht's um Rivalität. Nein,
das ist Fairness. Ganz ehrlich, bei allem Respekt. Und die ganzen netten Kommentare sportlich darunter war, wir können ja verstehen, dass ihr unser Logo so toll findet. Wir leihen es euch gerne für das nächste Spiel aus. Fragt einfach nur an. Super. Hat mir echt gefallen. Aber bitte macht wieder das Logo dahin.
Das ja, aber nicht. Man Beispiel. Könnte jetzt auch sagen, Frankfurt hat die Antwort auf dem Eis gegeben.
Ja.
Aber zum Beispiel fahr mal nach Gelsenkirchen, geh da in die Felddienstarena und frag nach Dortmund. Da wird keiner den Namen Dortmund in den Mund nehmen.
Ja, heißt das nicht Herne West?
Nee, Dortmund ist Lüdenscheid Nord.
Lüdenscheid Nord, ja, Herne West.
Schalke ist Herne West.
Ja, da war was.
Ja. So, und das ist dasselbe in Grün. Und zu deinem Top. Du hattest Niklas Lunemann. Da kommen wir jetzt, glaube ich, auch noch mal zu einem kleinen Thema. Und zwar die U20-WM steht an in Edmonton. Vom 26.12. beginnt sie, glaube ich. Und nach der grandiosen Leistung letztes Jahr versuchen sich die Jungs dies Jahr wieder. Und wir haben ein paar Spieler, die wir mit nach Nordamerika schicken dürfen, die DL2. unter anderem Niklas Lunemann, aber auch Bennett Rossmy, Jussi Petersen, Noah Dunham. Ja, es wird extrem, extrem cool und ich freue mich tatsächlich auf die U20-WM dieses Jahr enorm. Vor allen Dingen, ich habe die ganze Woche Urlaub, ich kann jedes Spiel schauen. Und
dann können die Oilers zu Hause schon nicht verlieren, wenn die U20 da spielt, verstehst du?
Ja, das ist wohl auch wahr. Aber anderes Thema. Nee, also U20-WM an alle jungen Spieler aus Deutschland, die uns jetzt vielleicht sogar zuhören. Wir wissen ja, dass wir auch in Spielerkreisen mittlerweile relativ viel gehört werden. Ja, erstmal kommt gut rüber, kommt gut durch die ganzen Quarantäneregeln, Maßnahmen etc. pp. Und dann macht uns stolz, Jungs. Ich freue mich, freu mich jetzt schon drauf, euch auf dem Eis zu sehen.
Ist das dann quasi dein Top der Woche?
Nee.
Und dann?
Mein Top tatsächlich ist die Weihnachtskollektion von Warrior. Die beiden Weihnachtshoodies, die Warrior dieses Jahr rausgebracht hat als Merchandise-Artikel, die gefallen mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich möchte die tatsächlich beide in meinem Kleiderschrank haben, weil also ich bin tatsächlich von der Kleidung einfach ein Fan. Und die brauche ich beide, glaube ich. Das ist tatsächlich mein Top.
Darf ich dann noch was nachschicken? Während ich noch quasi auf euch zwei gewartet habe, habe ich noch Social Media durchgescrollt und sehe das Weihnachtssondertrikot aus Tölz. Grüße an der Stelle wieder mal. Sieht aus wie ein Ugly Sweater in Schwarz-Gelb-Gold. Also sieht richtig cool aus. Ich mag ja so Sondertrikots. Felix guckt schon wieder nach. Also das wäre jetzt noch nachgeschoben. Finde ich immer großartig. Ich hatte auch schon mal den Ugly Sweater von den Roten Teufeln schon mal positiv erwähnt. Felix, du jetzt auch gerade. Also gerade so kreative Sachen bin ich immer für zu haben. Hast du denn noch einen Flop, lieber Felix?
Ja, ich muss mir jetzt gerade nur kurz das
anschauen, wie es aussieht, ja.
Dann würde ich mal weitermachen.
Du hast doch mal los.
Mir meinen Flop geklaut. Und
ehrlich?
Ja, nein, klar. Ist ja aber nicht schlimm. Dann würde ich nur meinen Top machen. Das ist Richard Gehlke. Wenn man kriegt die Hucke voll, wenn man das jetzt mal so sagen darf, und muss sich dann noch Interviewfragen stellen, mitten im Spiel, kurz nach Spielende oder Drittelende und dann in der Pause. Man will eigentlich nur, glaube ich, in die Kabine und sich verkriechen und dann muss man sich 3-4 Fragen stellen lassen, was er aber hervorragend gemeistert hat und sich, das tat dann mir total leid, sich auch noch bei den Fans entschuldigt, aber er gibt ausführliche Antworten, keine irgendwie, ja, nein, danke, tschüss, sondern er stand dort und hat geredet, geantwortet, wahnsinnig ausführlich und sich noch entschuldigt und Respekt davor.
Bei welchem Spiel war das, Denise, beim
Kaufbauern-Spiel? Das war in Ravensburg.
Oder? In Ravensburg?
Ja, und auch wie der Stadionsprecher, der Markus, das gemacht hat, war auch top, ja, also ist damit genauso gut umgegangen. Aber ich fand, Richard Gehlke, das macht sicherlich nicht jeder Spieler, wie Nein. er das gemacht hat.
Aber ich glaube, das hattest du tatsächlich schon mal als Top sowas in die Richtung. Und ich kann das nicht sogar sein, dass es sogar auch mit Richard Gehlke war?
Nein.
Nein. Aber ich muss noch mal alle unsere Folgen anhören. Aber da war schon mal.
Ich hatte mal was mit Lukas Lawitinski. Als er seinen Kritikern gesagt hat, dass er ja trotzdem noch
Eifel kann. Auch, genau, das war's. Ja, mein Flop ist tatsächlich auch aus dem, oder was heißt auch, aber kommt hier aus dem Tölzer Oberland. Kaum geht es Menschen von We Economy wieder finanziell besser, kommen sie wieder in Medien und reden dann auch nicht ganz so gut über irgendwelche Geschäftspartner. Und jetzt geht das Ganze wie so eine kleine Daily Soaps in Tageszeitungen hin und her. Und dann gibt der Geschäftsführer hier ein Statement ab und dann kommt wieder der andere um die Ecke und lasst es doch einfach sein. Konzentriert euch doch einfach, dass der Standort sportlich wieder da hinkommt, wo er gerne hinkommen möchte. Und vor allen Dingen, dass er dieses Jahr sportlich auch die Liga hält. Haltet da zusammen. Ich glaube, das ist das einzige Ziel, was die Umgebung hier gerade haben muss. Und dann lass doch diese Posse um irgendwelche Gelder, die geflossen sind oder nicht geflossen sind oder wie auch immer. Das ist, sind jetzt alte Kamellen. Ihr habt einen Vergleich gefunden, mit dem alle zufrieden waren im Sommer. Und dann ist das Thema doch jetzt langsam auch mal gut und abgehakt.
Apropos gut und abgehakt, wir haben ja auch als Podcast einen Bildungsauftrag und wir haben eine Aufklärungsarbeit noch zu leisten rund um das Thema Förderspieler des Monats und um das Thema Eiszeit. Da hat die Denise schon was vorbereitet, wenn ich jetzt richtig
bin. Ich glaube, du kamst auf mich zu und wolltest wissen, genau, wie das Ganze abläuft, weil das wohl nicht jeder weiß und wo die Statistiken denn herkommen. Weil wir reden ja in der Pressemitteilung auch von Eiszeit, die man auf unserer Homepage nicht sehen kann. Hintergrund ist, dass die Clubs und die Liga mit einem Partner zusammenarbeiten, der das alles über Videos analysiert und trackt und so auch die Eiszeiten zustande kommen. Da haben die Clubs Zugriff, da hat die Liga Zugriff. Perspektivisch ist das definitiv eine Sache, die wir auch gerne auf der Homepage mit einbinden möchten, würden, wollen, weil aber derzeit technisch leider noch nicht umsetzbar ist. Deswegen ja, setze ich mich am Ende des Monats hin, mache mit von den Förderspielern eine Liste mit den ganzen Statistiken, die ich mir aber aus dem Tool raushole. Und dann haben wir eine schöne, komplette Übersicht. Dann wird sich das angeschaut. Wir schauen ja auf sehr viele Spiele, federführend auch Vereinsbetreuer Marius Riedel, der DL2 oder Talent- und Standortentwickler. Und auch René Rodorich ist damit in dem Gremium und dann wird geschaut. Dann natürlich auch, wie war die Leistung auf dem Eis und am Ende gibt es dann halt eine Diskussion und am Ende wird einer festgelegt.
Das heißt, ihr müsst Gott sei Dank nicht mit der Stoppuhr da sitzen, während ihr zu dritt, das sehe ich mir gerade so von meinem geistigen Auge, wie ihr drei da sitzt, Kaffee trinken und jeder sitzt so mit seiner Stoppuhr da und sagt, zack, jetzt hat er wieder ein Schiff gefahren.
Ich glaube, die Statistik wäre dann so richtig schön verfälscht.
Das denke ich wohl auch, ja.
Nee, aber da sind wir gerade bei diesem Eiszeit-Ding. Thomas, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber als wir in Tölz waren bei den Löwen gegen die Lausitzer Füchse, habe ich ja nach dem ersten Drittel gesagt, ob vielleicht der Standort Bad Tölz eine Eiszeitenliste hat, weil mich direkt interessiert hatte, wie viele Minuten Hunter Garland und Peter Quenville auf dem Eis waren.
Also gefühlt ewig.
Genau, die waren ja gefühlt ja omnipräsent und 20 Minuten auf dem Eis, so vom Feeling her. Und tatsächlich, das würde ich mir schon so, man kennt es von der NHL, ja, klar, ganz andere Größenordnung, brauchen wir uns gar nicht mit vergleichen, aber das fände ich tatsächlich cool, wenn es das irgendwie dann zugänglich für alle Fans geben könnte, so Eiszeitenliste, weil da achte ich tatsächlich auch immer sehr viel drauf. Und bevor wir den Deckel heute drauf machen, Thomas, du hattest letzte Woche deine Top 3 Torhymnen. Mhm. So, analog dazu, ich habe mir jetzt die ganze Woche Gedanken gemacht, das ist ein bisschen übertrieben, aber auch ich höre in meinem Auto ab und zu mal Musik, wenn gerade keine Podcasts laufen. Und da war ein Lied, was ich tatsächlich aus dem Eisstadion kenne und analog dazu habe ich jetzt halt meine Top 3 Lieder, die für mich in eine jede Eishalle gehören.
Ihr wolltet aber auch noch in der Weihnachtssendung darüber diskutieren, ne?
Über die Fanlieder. Jetzt singt er, glaube ich, über, ihr möchtet jetzt Lieder vorsingen, die er generell mit Eishockey assoziiert.
Ich singe gar nicht. Nein. Ach,
nicht mal unter der Dusche?
Zumindest nicht so laut, dass es jemand mitbekommt.
Okay.
Nein, tatsächlich mein Top-3-Lied, was in jedem Stadion laufen muss bei Warm-up oder Drittelpause, ist also eher beim Warm-up oder beim Einlauf, Hells Bells, das darf für mich nicht fehlen. Dann, weil ich halt aus München komme, Sweet Caroline, man kennt es aus den Derbys, ist mein...
Herr Kosacek, was hat das denn mit München zu tun?
Ich nehme dich mal auf ein Derby mit und werde dir das dann eben...
Also du meinst das Augsburger Heimspiel in München? Okay.
Genau, Augsburger Heimspiel in München. Werde ich dir das dann mal vor Ort erklären. Und dann tatsächlich Nummer 1, und das läuft bei mir eigentlich jeden Tag, weil es auch so ein bisschen Motivationslied ist, Lola Montez, und das darf in gar keinem Stadion fehlen, zu gar keinem Eishockeyspiel. Das gehört einfach mit dazu, das hat einfach nochmal so ein bisschen motivierenden Charakter, bringt nochmal so ein bisschen Feuer in die Hütte.
Das muss jetzt tatsächlich vorsehen, das kenne ich nicht.
Felix, Sie wollen dich singen hören?
Nein.
Auch im Chat?
Nein. Nein, definitiv nicht.
Ach Mensch.
Aber zum eins kann ich, ja, das würde ich sogar singen, weil ich da ziemlich textsicher bin. Das finde ich tatsächlich schade, dass jetzt in der Weihnachtszeit keine Zuschauer drin sind, weil mir hat das tatsächlich früher, als ich hier ja in der Fankurve stand, immer viel Spaß gemacht, wenn wir, wenn die Heimmannschaft dann relativ früh, relativ hoch geführt habe und dann so Mitte dritten Drittels dann alle ihre Schlüssel rausgeholt haben und die komplette Kurve dann angefangen habt. Klingglöckchen, Klingelingeling, keiner wird es wagen, München heute zu schlagen, jeder soll es wissen. XYZ ist B.
Ah ja.
Den Rest kann man sich denken. Tatsächlich, das fehlt mir dieses Jahr in der Weihnachtszeit sehr.
So, aber Achtung, sonst. Achtung, Flop der Woche, Felix singt nicht. Wenn Felix nicht singt, hören wir nie wieder den Herzblut-Eishockey-Podcast.
Oh Gott, das ist jetzt eine schwere Drohung. Felix,
hast du was angefangen.
Jetzt musst du noch
durch. Aber das war doch jetzt eigentlich quasi gesungen, oder?
Nee.
Thomas, wir hatten das Thema heute schon mal, ich kann nicht mal im Takt klatschen. Also, liebe Hörer, ich will euch da echt nicht zu viel versprechen. Aber glaub mir, wenn ich jetzt zum Singen anfange, das endet vom Niveau her da, wo wir definitiv nicht
hinwollen. Pass auf, wir machen so ein Weihnachtslied anstimmen in der nächsten Weihnachtsfolge.
Ja, okay.
Und unser Gast singt.
Und dann müssen mit alle Zuschauer wieder einschalten.
So machen wir das.
Nee, das machen wir. Ich stimme nächste Woche Mittwoch mit unserem Gast, den wir haben werden. Schöne Grüße dann jetzt da schon mal. Aus der Nummer kommt er dann vielleicht auch nicht raus. Stimme ich tatsächlich ein Weihnachtslied. Stimme ich dann tatsächlich ein Weihnachtslied an. Ich glaube, das Klingelglöckchen, das würde ja vielleicht sogar passen.
Um wieder die Kurve zu kriegen für unsere dann Weihnachts-Sonderfolge mit einem Hörerwunsch, den wir dann erfüllen, aber wir sagen nicht was. Ja, bleibt ja noch
geheim. Wir haben da ja schon zwei, drei gute Vorschläge bekommen.
Ja, deswegen sind wir da alle gespannt wie ein Flitzebogen, was da wohl alles rauskommt. Und an dieser Stelle wünschen wir euch, wenn wir nichts mehr weiteres haben, eine schöne Woche. Kommt gesund durch die Woche und schaltet nächste Woche wieder ein. Wir hören uns. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.